WDR 5 Skala. Aktuelles aus der Kultur. Mit Rebecca Link.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Was ist die Zukunft der Kultur? Ja, das fragen sich im Augenblick wahrscheinlich vor allem diejenigen, die eigentlich von Kultur leben, denen das aber gerade sehr schwer fällt, aus Gründen, die uns allen bekannt sind. Gestern gab es eine digitale Konferenz zur Zukunft der Kultur in Nordrhein-Westfalen und da reden wir gleich drüber hier in Skala. Außerdem ist es ja Donnerstag ein Kulturrätsel und über neue Filme sprechen wir auch. All das unter anderem hier heute bei uns. Und jetzt schauen wir mal auf Nordrhein-Westfalen, das Land, in dem wir leben. Das viertgrößte Bundesland und das bevölkerungsreichste in Deutschland entstanden im August 1946 durch Militärverordnung der britischen Besatzungsmacht. Das bedeutet, im Sommer ist runder Geburtstag, 75. Aber schon eine ganze Weile gibt es auch den Gedanken, die Geschichte von Nordrhein-Westfalen in einer genau dafür geschaffenen Einrichtung zu zu kuratieren? Das ist eine Frage, der wir hoffentlich jetzt auf den Grund gehen können. Denn im kommenden Jahr soll ein Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen seinen Betrieb aufnehmen. Und zwar in Düsseldorf am Rheinufer in der Nähe des Landtages. Claudia Dichter hat heute für uns zuhören können bei einer Pressekonferenz zu dem Thema. Claudia, es gibt ja schon das Haus der Geschichte in Bonn, aber da geht es ja um die gesamte Bundesrepublik. Was soll denn von der Geschichte unseres Bundeslandes jetzt erzählt werden?
Alles. Also alles, was dieses wahnsinnig große, wahnsinnig bevölkerungsreiche Land ausmacht. Du hast gerade schon gesagt, bevölkerungsreich des Bundeslands überhaupt 18 Millionen Menschen. 18 Millionen Menschen mit ihren Geschichten, mit ihren Migrationsgeschichten. Ein Land, was natürlich extrem von Strukturwandel, von Industriegeschichte geprägt wurde. Und all das soll in diesem Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalens irgendwie zusammenkommen. Heute Morgen bei der Pressekonferenz wurde dann einmal so das große Bild gezeichnet, wo man denkt, ganz schön ambitioniert. Also da soll sehr, 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 sehr vieles verhandelt werden. Und es wird aber tatsächlich jetzt im August eine erste Wechselausstellung geben. Die läuft dann bis Mai, soll dann 4 Jahre lang durch das gesamte Land Nordrhein-Westfalen touren, durch die verschiedenen Kommunen und auch ergänzt werden, weil die setzen ganz stark auf Partizipation. Also es sollen wirklich alle Bürgerinnen und Bürger des Landes sich dort widerspiegeln, sich dort auch einbringen. Also es soll nicht nur von oben draufgesetzt sein, wobei es natürlich eine ganz klare Struktur gibt, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, wir haben ein Kuratorium mit Vertretern aus Politik. Wir haben ein Präsidium, wo dann vor allen Dingen 3 Leute dabei sind, die sozusagen die Inhalte gestalten. Das sind alles gestandene Museumsleute. Unter anderem zum Beispiel Professor Walter Hütterer, der eben der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist. Gabriele Uelsberg, die lange Direktorin vom LVR-Museum in Bonn war. Oder eben auch Professor Heinrich Grütter, Direktor des Ruhrmuseums. Also da kommt ganz viel Expertise zusammen. Die sind sozusagen jetzt für die Anschubgestaltung zuständig, aber irgendwann wird es dann auch nochmal einen eigenen Museumsdirektor, Museumsdirektorin geben.
Ich finde im Moment noch ganz, ganz schwer, mir das vorzustellen, was da genau dann zu sehen sein soll.
Also das Schöne war, es gab tatsächlich 2 Exponate, die auch schon mitgebracht haben, damit das Ganze so ein bisschen Fleisch kriegt. Und Gabriele Uelsberg packte einen alten Teddybär aus und hat das erzählt.
Also die Objekte, die wir sammeln, haben etwas mit dem Menschen zu tun. Das sind keine, ich sag mal, Kostbarkeiten, wie vielleicht in anderen Museen, sondern sind Objekte, die Geschichten erzählen, wie eben dieser Teddybär, der eine Flucht symbolisiert. Aber für mich viel wichtiger, dieser Teddybär hat die Frau ihr Leben lang begleitet, sie immer daran erinnert, dass sie damals in Nordrhein-Westfalen gelandet ist, sich hier wohlgefühlt hat, hier geblieben ist. Und damit ist natürlich hier ein Stück weit auch Geschichte verkörpert.
Also es können eben so ganz persönliche, sentimentale Objekte sein, die für Lebensgeschichten stehen. Das andere, ein riesengroßes Exponat, war dieser gelbe Opel-Blitz. Den kennt man in dieses gelbe Zickzack in dem Kreis, was natürlich für Industriegeschichte steht, für auch Strukturwandel steht. Also 2014 sind die Opel-Werke in Nordrhein-Westfalen geschlossen worden. Also und so versucht man über verschiedene Objekte größerer und kleinerer Natur dem Ganzen so ein bisschen Fleisch zu geben. Diese Sammlung wird gerade aufgebaut. Also das Schöne ist, es wurde auch explizit gesagt, wir suchen noch Objekte, wir suchen eben genau diese Dinge, die müssen gar nicht teuer sein, die müssen gar nicht kostbar sein, die müssen aber diesen Mehrwert haben und diese Geschichten verkörpern. Das Ganze wird noch gesammelt, da kann man sich tatsächlich ans Haus der Geschichte wenden, also wenn man das googelt, Haus der Geschichte NRW, da gibt es eine Kontaktadresse, da kann man hinschreiben, falls jetzt der ein oder die andere denkt, wow, ich habe doch hier noch irgendwie so
den Henkelmann vom Opa noch im Keller stehen.
Genau, so ungefähr.
Ja. So, jetzt habe ich gesagt, Eigentlich soll dieses Haus der Geschichte in Düsseldorf dann residieren. Wir wissen auch schon wo, im Behrensbau, nämlich in der Nähe vom Landtag. Du hast aber gerade gesagt, eigentlich soll die Ausstellung erstmal durch Nordrhein-Westfalen tingeln.
Ja, ne? Also man muss unterscheiden. Es gibt diesen Behrensbau, das ist wirklich ein historischer Bau, gebaut eben von dem berühmten Architekten Peter Behrens, sozusagen im Zentrum der Macht, Nähe Landtag, Nähe Staatskanzlei. Da wird dieses neue Haus der Geschichte einziehen. Das Gebäude muss aber erstmal ertüchtigt werden, hieß es so schön.
Das ist ein nordrhein-westfälisches Wort, oder? Das
genau. Also de facto richtig losgehen mit 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, Dauerausstellung, Wechselausstellung, Räumen, wo Veranstaltungen stattfinden, Bibliothek, das wird erst 2028 sein. Jetzt gibt es erstmal diese erste Ausstellung, die bis Mai zu sehen ist, die dann durch Nordrhein-Westfalen wandert, die dann in jeder Kommune nochmal modifiziert und angepasst und angereichert wird. Also das heißt, da ist noch ganz viel Zeit und ganz viel Luft, das zu konkretisieren, weil all diese ambitionierten Pläne, die werden natürlich in dieser ersten Ausstellung jetzt schon mal thematisiert. Da soll es so 30 verschiedene Geschichten, Fragestellungen geben, von der Umweltpolitik über den Strukturwandel, über Kultur und Medien. Da ist eine Partnerschaft mit dem WDR auch angedacht. Also alle Aspekte, die man sich irgendwie vorstellen kann, Religionsvielfalt, all das soll da reinspielen. Aber wenn man diesen ersten Aufschlag gemacht hat, dann kann man sozusagen nochmal gucken, wie wird das Ganze überhaupt gestaltet? Wie muss das mit modernen Medien ausgestaltet werden? Welche Rolle spielt die Digitalisierung, die ganz wichtig ist? Dass das nicht nur diesen physischen Ort hat, sondern eben auch in die Gesellschaft reinstrahlt. Partizipation ist eben ganz groß geschrieben. Also all diese Dinge, die jetzt sehr wichtig auf dem Papier stehen, die müssen natürlich mit Leben gefüllt werden und da braucht man auch noch Zeit.
Wie klingt das denn alles für dich? Also das sind ja jetzt erstmal Absichtserklärungen und große Pläne, ne? Aber wie kann es dann am Ende sein?
Ja, also man muss sagen, wenn man sich dann dieses Organigramm anschaut, was über zwei Seiten geht, wo dann eben ein wissenschaftlicher Beirat ist, wo dann verschiedene Vertreter von den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, also vom Migrationsrat bis zu verschiedenen Religionsgruppen dabei sind, das ist alles politisch sehr divers und korrekt aufgestellt. Wenn man sich die Leute anschaut, dann denkt man schon, naja, wir haben hier ich sag mal, bös gesagt, alte weiße Menschen, die das machen. Also das Stichwort Diversität, muss man so ein bisschen gucken, wie es dann tatsächlich mit Leben gefüllt wird und wie dann, wenn das Haus dann in ein paar Jahren tatsächlich als feste Institution eröffnet wird, wer da dann auch die Strippen zieht.
Claudia Dichter über das Haus der Geschichte NRW, das entstehen soll. Heute gab es ein paar mehr Informationen dazu. Scala ist hier, Kulturen WDR 5.
WDR 5 bietet mehr.
Zivilisierte Menschen denken polyphon,
hat Kurt Tucholsky behauptet.
Dem schließen wir uns gerne an, nicht nur in Scala.
Wer neben vielstimmigen Gedanken auch an Ergebnissen aus Forschung und Wissenschaft interessiert ist, dem empfehlen wir WDR 5 Quarks.
Denn nur ein Narr macht keine Experimente, sagte schon Charles Darwin.
WDR 5 Quarks, Montag bis Freitag von 15.05 Uhr bis 17 Uhr.
Oder als Podcast, unser Radio zum Mitnehmen.
WDR 5. Ich will es wissen.
Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Kennen Sie vielleicht als Zeile aus einem Song der Berliner Band Mia. Aber natürlich ist das ein Gedicht von Erich Fried. Ich habe es allerdings in der Schule zum Beispiel auch nicht gelesen. Es gebe das frei heraus zu. Kurze Gedichte waren Frieds Markenzeichen. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Fried heute, darüber hat sich Terry Albrecht für uns Gedanken gemacht. Er hat Autorinnen und Autoren zu ihrem Fried befragt. Aber den Anfang macht der Mann selber.
Fall ins Wort, das Wort ist brüchig geworden. Fall ins Wort, der Fall ist fällig geworden. Fall ins Wort, wo das Wort dir einfällt. Fall ein.
Frieds Dichtung wirken, als hätte er sie nicht geschrieben, sondern in Stein gemeißelt. Als hätte er den Wunsch, weit über die Zeit der Entstehung dieser Gedichte noch zusätzlich für die Zukunft etwas zu sagen.
Der ungarische Schriftsteller György Dalosz hat Erich Fried in den frühen 70er Jahren auf einer Lesung in Ungarn kennengelernt. Es ist die Zeit, als Fried mit seinen Gedichten gegen den Vietnamkrieg und die Politik Israels in Höre Israel aufhorchen ließ. Nachdem Fried mit 17 Jahren vor den Nationalsozialisten aus Wien nach London fliehen musste und ein Großteil seiner jüdischen Familie ermordet wurde, beginnt er zu schreiben und wird ein Dichter des Protests und der Liebe. Der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger, der für den gerade neu aufgelegten Erinnerungsband Frieds mitunter sogar Lachen das Nachwort geschrieben hat, sagt:
Unter all den vielen Gedichten Erich Frieds gibt es einige, die sich gleichsam eingebrannt haben ins Gedächtnis. Eines davon lautet: Ich bin der Sieg.
Mein Vater war der Krieg. Der Friede ist mein lieber Sohn. Der gleicht meinem Vater schon.
Das Besondere an diesem Gedicht ist einerseits dieses Volksliedhafte, andererseits die versteckte politische Botschaft, das nicht holzschnitzartige, sondern doch etwas diffizile, wenn man im Frieden das Zerbrechen des Friedens wahrzunehmen beginnt. Auf der anderen Seite hat dieses Gedicht etwas sehr Typisches für viele Gedichte von Erich Fried. Abstrakte Begriffe werden zu lebendigen Wesen, werden wie Personen behandelt. Ich bin der Sieg. Mein Vater war der Krieg. Hier werden die Begriffe zu Figuren und werden in dramatische Konflikte miteinander verstrickt. Und sie werden zu Sprechakten. Ich bin der Sieg.
Sprechakte, deren lyrische Qualität von anderen Autorinnen und Autoren eher kritisch gesehen wird. Der Lyriker und Erzähler Lutz Seiler zum Beispiel meint, er könne zu Erich Fried eigentlich nichts Substanzielles sagen, er habe nie so recht eine Rolle gespielt. Und sich ins Heer derjenigen einreihen, die sich abfällig äußern über die Simplizität von Frieds Texten, möchte er sich auch nicht. Dafür wäre er ihm viel zu sympathisch. Die ausgewiesen politische Autorin Nora Bossong meint, Erich Fried schreibt für mich Postkartensprüche und keine politische Lyrik, kitschig und simpel.
Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Erich Fried, ein Dichter seiner Zeit, aber nicht mehr der unsrigen? Für Fried wurde die Dichtung infolge seiner Flucht- und Schreckenserfahrungen vor und während des Zweiten Weltkriegs zu einem Lebens-, ja Überlebensmittel. Da ist was dran, findet die für ihre experimentelle Literatur bekannte österreichische Schriftstellerin Katrin Rögler.
Der öffentliches Denken dargestellt hat und sehr engagiert war. Etwas, das heute so in dieser Form eigentlich auch noch existiert, aber nicht mehr medial zu dieser Großform auflaufen kann, wie es mal war. Es gibt heute nach wie vor Schriftstellerinnen, die sich öffentlich zu Wort melden, aber nicht mehr mit dieser großen, großen Resonanz, die er erlebt hat. Und natürlich war es bei ihm das Besondere, dass er in seiner Literatur sehr massenwirksam war. Ja, dass diese Liebeslyrik, das ist sozusagen für jedermann, ja, sozusagen, weil er sehr klare, sehr einfache Spiele mit Gedanken, mit Lebensweisheiten waren, die nicht die hohe Literatur behauptet haben oder das Komplizierte behauptet haben, sondern das Komplizierte dennoch in sich tragen, aber so auf eine Weise, dass das für jeden zugänglich ist.
Humorlos. Die Jungen werfen zum Spaß mit Steinen nach Fröschen. Die Frösche sterben im Ernst.
Ich habe mir das auf ein T-Shirt geschrieben oder auf die Jeans und das ist so ein eingängiger Text, ein kurzer Text.
Die Wiener Autorin und Trägerin des Friedpreises Theresa Preauer erinnert sich, wie sie als Jugendliche Frieds Gedichte für sich entdeckte.
Einer, der fast wie ein Auszählreim zu sprechen ist. Und der zeigt, wie Fried sehr oft in seinen Gedichten arbeitet, mit Gegensatzpaaren, also Spaß und Ernst. Die Jungen werfen zum Spaß mit Steinen nach Fröschen. Die Frösche sterben im Ernst. Auch so Kontrastpaare ganz stark und sehr oft auch verbunden mit einer moralischen Einsicht am Ende des Textes, die aber durchaus auch immer etwas Liebevolles hat, etwas Versöhnliches. Es gibt noch einen Text von ihm, der da vielleicht bezeichnend ist, wenn die Gedichte einfacher werden, so zeigt das nicht immer an, dass das Leben einfacher geworden ist. Ich finde das schon typisch. Frieds Gedichte sind einfach zu lesen, eingängig, leicht. Leicht zu schreiben ist aber schon etwas, was gar nicht so leicht ist und gar nicht so einfach ist, den Ballast des Hochtrabenden und Hochgestochenen wegzulegen.
Jörg Stalosch ist eine Generation älter als Theresa Preauer. Ihrer Lesart stimmt er aber zu und meint, die sprachliche Einfachheit der Gedichte Frieds sei oftmals nur vorgetäuscht.
Weil hinter jedem Gedanken kann man noch einen anderen Gedanken entdecken. Einer singt aus Angst gegen Angst, einer singt aus Not gegen Not, einer singt aus Zeit gegen die Zeit, einer singt aus dem Staub gegen den Staub. Das ist sicher, dass er damit etwas ganz konkret gemeint hat. Aber das, was man heute liest, ist schon weit weg von der ursprünglichen Intention. Darin sehe ich die dichterische Qualität.
Zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst. Aber hab Angst vor dem, der dir sagt, er kennt keinen Zweifel.
Erich Fried hat man immer wieder vorgeworfen, dass er in Bezug auf junge Nazis zu nachsichtig sei. Und das geht meiner Ansicht nach zurück auf die Erfahrung dieser austrofaschistischen Zeit, in der man eben die Nazis auch als Menschen wahrnehmen konnte, weil man mit ihnen zusammen in der Schule war oder zusammen im Gefängnis saß und es nicht darum ging, die Menschen persönlich zu bekämpfen, sondern die Ideologie, der sie verfallen waren, zu bekämpfen. Und da vermochte Erich Fried doch sehr klar immer wieder zu unterscheiden zwischen dem Menschen, dem Einzelnen und der falschen Sache, der er anhing.
Dabei ging Fried so weit, ein Gedicht dem Neonazi Michael Kühnen zu widmen. Den Dialog zu suchen, war ein Grundprinzip des Menschen Fried, das von seinem Werk nicht zu trennen ist, findet Theresa Preauer.
Wie Fried überhaupt ein Autor war, der sich in der Friedensarbeit engagiert hat und dem es vielleicht auch im Leben wichtig war, so Gegensatzpaare vielleicht nicht zu vereinen, aber auch nicht sie entzweit zu denken, sondern sich immer wieder in die Diskussion zu begeben, in den Dialog mit Andersdenkenden, der auch die deutsche Sprache als seine Muttersprache bezeichnet hat, obwohl er aus diesem deutschsprachigen Raum vertrieben wurde als jüdisches Kind. Sein Vater wurde bei einem Verhör verprügelt und ist an den Folgen gestorben. Seine geliebte Großmutter, über die er immer wieder schreibt, in seinen Erinnerungen, ist ermordet worden von den Nationalsozialisten. Und jemand, der wie Fried ebenso jung auch emigriert ist und trotzdem in der deutschen Sprache geschrieben hat bis zum Schluss, vielleicht ist das auch etwas, was seine Sprache auszeichnet. Also dieses emigriert sein und im Englischen neu angefangen zu haben und dann wieder im Deutschen sich auszudrücken. Vielleicht ermöglicht ihm das auch diese bestechende Einfachheit, die seine Texte auch gleichzeitig noch tauglich erscheinen lässt.
So auffordernd im Charakter viele seiner Gedichte sind, so zugewandt und warmherzig klingt seine Stimme, die in zahlreichen Aufnahmen erhalten geblieben ist. Erich Fried, ein Autor, der Sprache einzusetzen wusste und schon im Alter von 6 Jahren auf einer Bühne vor Publikum stand und eine Meinung hatte.
Wo das Wort dir gefällt, wo das Wort fehlt, wo das Wort einen Fehler hat, wo es verdorrt, dort fall ins Wort. Die Welt fällt ein, ihr Fallen fällt das Wort. Fall ihm ins Wort, fall ein. Du fällst sonst in jedem Fall.
Erich Fried zum 100. Geburtstag. Gestern hat stattgefunden eine Digitalkonferenz zur Zukunft der Kultur in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja ein ziemlich selbsterklärender Titel, zumal in dieser Zeit, ja, die ja auch für viele Menschen aus der Kultur, sagen wir mal freundlich ausgedrückt, herausfordernd ist. Mitverantwortlich für die Veranstaltung war der Kulturrat NRW. Gerhard Baum ist der Vorsitzende des Kulturrates Nordrhein-Westfalen. Ich habe ihn vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was denn da eigentlich diskutiert wurde und mit wem. Was wurde denn da gestern genau diskutiert und mit wem?
Also wir haben die Konferenz im letzten Herbst angeregt und haben sie mit dem Städtetag und anderen Partnern gestern durchgeführt mit einigen hundert Teilnehmern. Das zeigt, es ist ein großer Bedarf, sich auszutauschen, nicht nur über die Folgen der Pandemie, sondern über die Zukunft der Kulturpolitik in unserem Lande und darüber hinaus. Und darüber haben wir diskutiert mit den Vertretern aus unseren Sektionen, mit Leuten aus der Kultur. Wir haben 7 Arbeitskreise gehabt und die Themen sind folgende gewesen. Also wie ist der Strukturwandel in der Gesellschaft zu bewerten, unabhängig von der Pandemie? Wie sind die Transformationsprozesse zu bewerten, denen wir ausgesetzt sind, also in den urbanen Räumen, in den ländlichen Räumen? Wie steht es mit der Digitalisierung, mit der Diversität, mit dem Klimawandel? Wo ist die Grenze zu ziehen zwischen Wirtschaft und Kulturförderung? Und wie kann man Kulturförderung noch besser durchsetzen? Da gab es also wichtige Beiträge, auch der Kulturministerin des Landes, Frau Pfeiffer-Pönsken, der für Kultur zuständigen Abgeordneten und von vielen Experten und Interessenten, die an der Tagung teilgenommen haben.
Ich würde da gerne mal ein, zwei Themen, die Sie schon genannt haben, beispielhaft herausnehmen. Bleiben wir doch einfach mal bei den besonderen Herausforderungen im Bereich der Kultur, auch durch Corona natürlich befeuert. Da würde mir zum Beispiel direkt ins Auge springen natürlich die Digitalisierung. Wie machen Sie das fest? Also wo muss da ganz besonders gearbeitet werden?
Die Frage ist, die Digitalisierung nur ein Verbreitungsweg, ein neuer Weg, an Publikum zu kommen, oder hat die Digitalisierung auch ästhetische Herausforderungen, denen man begegnen muss? Und beides ist der Fall. Also die Digitalisierung verändert auch die Inhalte der Kunst oder nicht nur die Art der Vermittlung, auch sondern die Art beispielsweise einer Theaterinszenierung. Also sie ist auch im neuen Kulturgesetzbuch des Landes, das gerade jetzt ins Kabinett kommt, zu einem Thema gemacht worden. Übrigens hat die Ministerin gestern zugesagt, dass sie in den Dialog und eine expansive Kulturpolitik im Lande fortsetzen will. Die Abgeordneten haben zugesagt, dass sie auf eine Erhöhung des Kulturetats hinsteuern. Aber wichtig ist, was macht man mit der Förderung und wie kommt sie am besten zurecht mit den neuen Entwicklungen unserer Gesellschaft?
Jetzt ist es natürlich ganz klar so, das Thema, das in den letzten Monaten am meisten besprochen worden ist, viele Kulturmenschen aus der Kulturszene, die gerade selbstständig von Kultur leben, vom Erschaffen von Kultur, haben ganz existenzielle Probleme. Also es geht wirklich für viele Leute ums nackte Überleben. Ist das ein Thema, das gestern auch bei Ihnen wieder besprochen wurde?
Das ist ein Thema, das uns wirklich jeden Tag beschäftigt, seit vielen Monaten. Wir haben ja hier auch als Kulturrat durchgesetzt, dass es ein Stipendienprogramm gibt, dass es ein Künstlerförderungsprogramm im Lande gibt. Es gibt andere Programme, um das Schlimmste zu verhüten. Der verletzlichste Personenkreis sind eben freischaffende Künstlerinnen, Solo-Selbstständige. Und da hat die Ministerin gestern auch noch einmal bekräftigt, dass sie sich dieser Problematik annehmen will. Da gibt es Untersuchungen, da gibt es Diskussionen, wie man diese Lücke im Sozialsystem schließen kann. Stichwort, das ist Ausbau und Umbau der Künstlersozialversicherung und andere Möglichkeiten. Das ist ein Thema, das uns in der Tat, da haben Sie recht, sehr beschäftigt.
Vielleicht könnten Sie am Schluss noch mal zusammenfassen, was ich jetzt, Sie haben es an der einen Stelle schon mal angesprochen, was sich ganz konkret an Folgen aus der Konferenz gestern ergeben hat. Also ja, was sind Dinge, die jetzt auf den Weg kommen?
Der Prozess ist angestoßen, er wird weitergehen. Die 7 Arbeitsgruppen verdichten sich jetzt auch mit dem Publikum, das gestern mitgewirkt hat, zu Arbeitsgruppen, die nach der Konferenz die jeweiligen Themenbereiche verdichten werden. Und wir werden dann Ende des Jahres alles zusammenführen in einer Monitoring-Konferenz und mit Handlungsempfehlungen für die Landespolitik. Das ist ja ganz wichtig, denn Ende des Jahres bereiten wir einen Landtagswahlkampf vor, in dem die Kultur vorkommen muss und noch stärker werden muss. Das ist das Ziel. Kultur muss sich gegenüber der Konkurrenz anderer Politikbereiche behaupten. Sie ist ein wichtiges Element der Demokratie. Kultur ist Demokratie, sage ich immer. Und deshalb war die gestrige Konferenz ein Impuls, der Folgen haben wird, positive Folgen haben wird.
Eine Digitalkonferenz zur Zukunft der Kultur in NRW hat gestern stattgefunden. Ich danke Ihnen, Herr Baum, für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Gerhard Baum, Vorsitzender des Kulturrates NRW, hat uns erzählt, was daraus folgen soll. Skala ist hier, Kultur in WDR 5. Wir gehen jetzt mit Ihnen, was das Glotzen anbetrifft, in eine andere Richtung. Mit Uwe Mies, und zwar in eine Richtung, also ich musste sofort, als ich mir diesen Trailer tatsächlich angeschaut habe, an eine Serie, eine Fernsehserie denken, die ich geliebt habe als Kind, nämlich Die Profis. Ich weiß nicht, ob die noch einer kennt. Also da ging es um zwei englische Agenten des englischen Geheimdienstes. Und das war so harter Agentenkram. So, ne, dieses britische Armeedrill-Ding hat mir immer total Spaß gemacht, das anzuschauen.
Sie hätten mir nicht mehr das Wort aus dem Munde nehmen können. Ja, der neue Film ist großartig.
SAS Red Notice, so heißt der. Und ja, das ist halt einfach so ein Agentenkracher, wie der auch in den 80ern hätte entstehen können, finde ich.
Mit einem Unterschied. Die 80er hatten dieses Männerschwitz-Ding, wo lauter Muskeln da von der Leinwand purzelten. Das ist hier nicht, denn der SAS-Commander, der hier im Mittelpunkt steht, der heißt Tom Buckingham und der ist einfach gut trainiert, aber jetzt nicht so ein Muskelwunder wie Stallone. Der kann einfach seinen Job gut, der ist gut ausgebildet und er sitzt im Zug mit seiner Freundin im Eurostream auf dem Weg von London nach Paris.
Und dieser Zug?
Mitten unter dem Ärmelkanal wird er in Geiselhaft genommen von einer paramilitärischen Einheit und die hat ihren Grund dafür. Denn sie sind von der britischen Regierung über den Tisch gezogen worden und verfügen aber über gefährliches Wissen. Ein Wissen, das der Regierung gefährlich werden kann und das lassen sie sich teuer bezahlen. So planen sie das jedenfalls. Sie rechnen natürlich nicht damit, dass Tom Buckingham im Zug sitzt und auch mitmischen wird.
So, also ich habe nur den Trailer gesehen, hat mir riesigen Spaß gemacht. Das ist, ja, da muss man schon Lust auf Action haben, oder?
Ja, aber Action ist nicht Action. Also wer jetzt zum Beispiel argumentiert, dass Bond-Filme in den letzten 20 Jahren trotz Daniel Craig einfach zu actionlastig wurden, weil man es einfach satt ist, diese ewigen Prügeleien und selbst am nächsten Tag ist nichts geschwollen im Gesicht, nicht mal der kleine Blutstropfen am Mundwinkel, wie es früher.
Bei den Craig-Bonds, da gab es schon, also das war nicht mehr so clean wie früher, aber egal, das ist ein Nebenschauplatz.
Also es hat sich in der Action was getan, gerade in der Action-Choreografie. Und zwar seit Liam Neeson im Alter von 57 Jahren gezeigt hat, es geht nicht darum, dass man möglichst viel schlägt, sondern wann man schlägt und wohin man schlägt. Und dadurch entsteht eine neue Ökonomie im Actionfilm. Weniger ist mehr. Und das finde ich großartig. Das ist der eine Punkt.
Auf dem Gewaltsektor, ne? Also ja, das muss man mal natürlich ganz klar sagen, ja.
Naja, wenn's ernst wird, dann muss es um was gehen. Und wenn ein Film das vermittelt und wieder weggeht von der, ich sag's immer, Jugendmarkt-Brutalität, wie wir das etwa bei den Superheldenfilmen haben, also dass etwas auch mal wieder wehtun darf, dann muss ich sagen, ist erstmal Gewalt etwas sehr Anständiges, um einen Film voranzubringen. Und das Zweite ist, ja, Alfred Hitchcock hat mal vor 80 Jahren gesagt, nein, vor 90 Jahren, je gelungener der Schurke, desto gelungener der Film. Und das stimmt.
Da wird es nämlich ganz spannend, weil es ist in dem Falle tatsächlich vornehmlich eine Schurkin.
Mm, genau. Und die haben die besetzt mit Ruby Rose. Und Ruby Rose hat vor 3 Jahren in einer Serie gespielt, Batgirl. Da war die schon wirklich sehr stark. Und wer sich im Action-Spannungssektor auf dem DVD-Blu-ray-Markt tummelt, wird letztes Jahr bemerkt haben, den Film The Doorman. Und da hat Ruby Rose schon gezeigt, dass sie also für Action-Szenen, für das Austeilen von Schlägen, aber auch für das Einstecken ausgesprochen gut geeignet ist, weil die ist durchtrainiert und man hat für sie eine Choreografie entwickelt, die glaubwürdig ist. Das ist nicht wie in einem Film wie Atomic Blonde, wo eine Frau 8 hochtrainierte Männer platt macht. Hier muss man sich, die strengt sich an, aber man selber muss sich auch als Mann anstrengen, wenn man bei dieser Frau überhaupt eine Chance haben will.
Aber da ist halt tatsächlich noch eine Dimension dran, ne? Denn es geht ja nicht nur darum, wer kann hier jemandem effektvoll auf die Mappe hauen, sondern auch, aber trotzdem, da passiert ja auch was im Gesicht dieser Frau zum Beispiel, wenn man sich die anschaut.
Ja, die ist eine gute Schauspielerin. Also das ist, die muss keinen großen Aufwand betreiben, um zu zeigen, dass sie gerade nachdenkt und was sie als nächstes plant. Und das ist etwas, eine Qualität, die kommt nicht so oft vor. Die meisten Leute, die Actionfilme gerne gucken, schwören dann in solchen Vergleichen gerne auf Stirb langsam damals und Alan Rickman, der da den Schurken spielte 1988. Da konnte man sehen, wie sehr ein Film gewinnen kann, wenn eine Schurkenrolle von einem profunden Schauspieler verkörpert, dargestellt wird. Und Ruby Rose zeigt hier in SAS Red Notice wirklich, dass ein Film so dermaßen gewinnen kann, wenn eine profunde Schauspielerin tatsächlich dann aber auch ordentlich in Szene gesetzt wird. Das heißt also, dass auch der physische Aspekt des Films zu seinem Recht kommt.
Schnelles Fazit, wir wollen noch über einen anderen Film reden.
Das hier ist ein Film nach einer Buchreihe eines Mannes, der tatsächlich selber SAS, also Special Air Service Mitglied war. Und in diesem Punkt muss ich sagen, er schließt genau präzise die Lücke zwischen dem amerikanischen Action Overkill Mission Impossible und dem britischen Bond. Das hier ist eine spannende Geschichte und ich habe das so gern geguckt. Ich fühlte mich geerdet und kann das einfach nur mit bestem Wissen und Gewissen weiterempfehlen. SAS, Red Notice.
Das ist der erste Film. Der andere ist jetzt eine vollkommen andere Abteilung. Es handelt sich um einen Stummfilm. Aus dem Jahr 1990, eine Empfehlung aus der Filmgeschichte, Opium heißt er. Und ich habe mich redlich bemüht, aber man kann den ganzen Film auf YouTube schauen, aber es gibt keine Trailer, aber es macht schon sehr viel Spaß.
Ja, ich muss Sie in einem Punkt korrigieren, der ist von 1919.
Habe ich das nicht gesagt?
Nicht 90.
Ach, Entschuldigung, 1919, natürlich, steht hier auf meinem Zettel.
Gedreht im Jahr 1918 und es geht darum, dass europäische Gelehrte, einer davon sogar ein Philanthrop, nach China fahren und dort mit einem Opiumhändler zu tun bekommen, der dunkelste Ziele verfolgt. Wegen einer Ehegeschichte will er sich an allen Europäern rächen. Und auch diese beiden Wissenschaftler werden es mit ihm zu tun bekommen. Und es nutzt ihnen auch nichts, dass sie zurück nach Europa flüchten, dann noch einmal nach Indien und wieder zurück nach Europa. Der Chinese ist ihnen auf den Fersen. Und das ist zunächst einmal eine Geschichte, die uns erinnert so ein klein bisschen an Der Tiger von Eschnapur. Das heißt also, wir haben es mit einem sehr deutschen Genre zu tun, der exotische Abenteuerfilm europäischer Prägung. Das heißt also, der hehre Deutsche kommt in den orientalischen fernen Osten.
Guckt man heute auch mit anderen Augen drauf, ja. Wir wollen es nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle.
Und hat es damit allerlei Gesindel zu tun, dem nichts über den Weg zu trauen ist. Ja, das ist das eine. Das andere ist, der Film hatte einen Impetus als Aufklärungsfilm. Opium, da darf man nicht einfach die Finger dran legen. Das ist ein sehr gefährliches Rauschmittel und entsprechend bietet uns der Film zur Illustration dessen Traumsequenzen, die prall gefüllt sind von einem wilden Satyr, der sich an äußerst knapp und mit der Zeit immer knapper bekleideten Elfen schadlos hält. Und das ist etwas, weshalb der Film damals bei der Zensur nicht so gut wegkam. Der war ab 18 und wurde auch tatsächlich in der Folge immer wieder gekürzt. Also selbst in den frühen 20er Jahren, wo sich das Kino dann wirklich entwickelte, war dieser spezielle Film dann schon ein Fall, wo man gesagt hat, Freunde, so geht das nicht. Hier müssen wir die Jugend schützen.
Warum?
Die Erwachsenen anscheinend auch.
Warum macht ergibt das Sinn, sich den jetzt heute nochmal anzuschauen, den Film?
Aus zwei Gründen. Zum einen diese Art des Erzählens und der Darstellung, das ist schierer Pulp. Das ist ein Groschenheft. Also da passiert alle 3 Minuten etwas. Sie werden pausenlos bei Laune gehalten. Es gibt Löwen und es gibt Basare und also alles sehr wild auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, der ist exzellent restauriert. Also nicht nur ist das Bild mittlerweile sehr scharf, man hat aus allen möglichen Kopien zusammengetragen, der ist auch bunt. Der ist viragiert und diese Farben, gerade in den Traumsequenzen, das ist Psychedelik pur. Also nicht nur für Filmhistoriker interessant, man hat da einen sehr unterhaltsamen Film. Kann man gucken.
Uwe Mies über Opium und SAS Red Notice. 2 Filme, die man jetzt schauen kann. Was ich Ihnen nicht vorenthalten will, ist, was gleich bei Quarks passiert mit Marlies Schaum. Marlies, ganz schnell, du kannst noch was sagen.
Jens Spahn sagt, AstraZeneca für alle freigeben. Wir fragen, ist das wirklich eine gute Idee?
Das gleich ab 2:55 bei Quarks, bei den Kollegen und Kolleginnen aus der Wissenschaft. Wir waren die Kolleginnen, in dem Fall aus der Kultur. Skala nämlich, ich heiße Rebecca Link. Machen Sie es gut.
WDR 5.